Euradio Nantes et le Centre culturel franco-allemand présentent Hallo Nantes.
Euradio Nantes und das deutsch-französische Kulturzentrum präsentieren Hallo Nantes.
Vous êtes donc sur Euradio Nantes pour l'émission mensuelle du Centre culturel franco-allemand Hallo Nantes. Aujourd'hui, avec moi-même sur le plateau, mes collègues Jonas Stübner. Bonjour Jonas.
Bonjour.
Garance Thomas. Bonjour Garance.
Bonjour.
Et ma collègue Eva Fox, que vous connaissez déjà de la dernière fois. Bonjour Eva.
Bonjour.
Peut-être que... Alors, mon nom est Martin Kreichting, je suis directeur du centre. Et dans un premier tour, on pourrait peut-être vous présenter les deux collègues qui n'ont jamais été sur le plateau. Donc Jonas, est-ce que tu pourrais te présenter dans deux, trois phrases pour que nos auditeurs, nos auditrices fassent ta connaissance, puissent faire ta connaissance?
Ja, ich bin zurzeit der Assistent Linguistik im CCFA und heute bin ich da, um ein bisschen später zu berichten über meine Studentenstadt Leipzig. Und ja, das ist eigentlich.
Voilà, donc ça, on fera dans une deuxième partie de parler avec toi, mais aussi Garance avec toi, justement, de ce voyage à Leipzig. Et Garance, parce que toi aussi, tu pourrais te présenter à nos auditrices, nos auditeurs.
Oui, alors je m'appelle Garance, je suis actuellement en service civique depuis le mois de septembre au Centre culturel franco-allemand et je m'occupe notamment de la communication et puis du voyage à Leipzig.
Voilà, merci beaucoup. Mais dans cette première partie, on va tout de suite parler à Eva d'autre chose. Vous savez que cette émission est consacrée à la fois à la culture, au développement durable et aujourd'hui on vous a concocté donc un menu avec deux thématiques qui traitent du développement durable. Et dans une première partie, Eva, on va parler de la Journée internationale de la forêt. Das heißt, wir reden über den Internationalen Tag des Waldes. Eva, vielleicht kannst du uns als erstes einmal sagen, was ist das denn überhaupt, dieser Tag?
Ja, also aufgrund des Rückgangs des Waldes, also im Umfang ungefähr 20 Millionen Hektar, ungefähr jährlich, sind die Wälder einfach bedroht. Und wegen dieser Degradierung und der Zerstörung dieser Waldfläche wurde dieser Tag ins Leben gerufen.
Genau, jetzt hast du ja schon geantwortet auf die Frage, warum es diesen Tag gibt. Wer hat denn diesen Tag ins Leben gerufen und seit wann gibt es ihn?
Also Ende der 70er Jahre hat die Welternährungsorganisation, also die FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, diesen Tag ins Leben gerufen, weil er einfach wichtig war, immer mehr Bedeutung auch bekommen hat.
Jetzt haben wir heute schon davon gesprochen, warum es diesen Tag gibt. Wenn wir nochmal weiter uns damit beschäftigen, müssen wir vielleicht erstmal klären, was ist denn überhaupt, wie kann man Wald heute definieren? Was ist genau betroffen von diesem Tag? Vielleicht auch. Peut-être qu'on fait le rappel, nos auditrices se rappellent peut-être que, mais Eva, toi, tu fais une formation pour devenir garde forestière en Allemagne, also du machst eine Ausbildung zur Försterin, kennst dich in diesem Bereich relativ gut aus. Von welcher Walddefinition geht man denn aus bei diesem Tag?
Also weltweit gibt es unterschiedliche Auffassungen dieser Definition. Was ist Wald? Also die FAO hat das definiert als eine Landfläche, die größer als 0,5 Hektar ist und mit Bäumen bewachsen ist, die mindestens 5 Meter hoch sein sollen. Und dazu gibt es noch eine Beschattung oder eine Beschirmung, die mindestens 10% des Bodens mit Kronen bedeckt. Allerdings Ökologen haben eine andere Definition und dabei spielt also der Wald ist für sie der besteht aus Bäumen und je dichter und zahlreicher die stehen, kann sich dort ein bestimmtes Klima entwickeln und das eben dieses typische Klima, also das Waldklima, ist aussagekräftig, wann es für die Ökologen ein Wald ist. Andererseits gibt es natürlich auch die rechtliche Seite und da spielt im Bundeswaldgesetz in Deutschland jede Fläche, die schon mit Forstpflanzen bestockt ist, als Waldfläche. Und das ändert sich nicht, wenn die Fläche kahl geschlagen worden ist oder dass ein Holzlagerplatz ist. Solche Flächen gelten auch als Wald.
Wenn wir jetzt heute mal kommen, was ist denn genau diese, du hast ja schon über Deutschland jetzt gerade ein bisschen geredet und die Bedeutung des Waldes. Was bedeutet denn dieser Tag, der internationale Tag des Waldes in Deutschland oder wie wird dieser Tag, also was passiert an diesem Tag?
Also in Deutschland hat der Tag bis jetzt noch nicht so eine sehr große Bedeutung. Es gibt also keine offiziellen Veranstaltungen. Das liegt vielleicht auch daran, dass die FAO eben schon 1951 beschlossen hat, dass es einen internationalen Weltfesttag des Baumes gibt. Ein weiterer Grund könnte auch sein, dass eben der Tag des Waldes ein sehr früher Zeitpunkt ist, weil an diesem, ja, es einfach noch keinen Blattaustrieb gibt. Ein Blattaustrieb ist einfach der Moment, wenn die Knospen sich öffnen und die Blätter rauskommen. Und also es kann sein, dass es bestimmte Baumarten, vielleicht die Erle, die Esche, schon blühen, aber dass die Blätter einfach noch nicht da sind. Aber angesichts des Klimawandels kann sich das in den nächsten Jahren auf jeden Fall, also man beobachtet jetzt schon eine Veränderung beziehungsweise eine Verlagerung des Zeitpunktes des Blattaustriebes. Und deswegen könnte der Tag des Waldes immer mehr Bedeutung auch gewinnen. Ja, genau.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, also einmal, wir reden ja über den 21. März, also ein relativ frühes Datum, und der Tag des Baumes eben ist deutlich später. Wie, also wir nehmen diese Sendung ja heute auf in Frankreich. In Frankreich ist die Situation eine etwas andere. Wir sind gerade auf dem Weg zum Studio auch an schon Bäumen vorbeigegangen, wo eben die deutlich weiter schon sind sozusagen im Jahreszyklus, als das in Deutschland zum Teil der Fall ist, wo noch Schnee liegt in manchen Gebieten. Jetzt hast du noch eine andere, du bist bei uns die Volontaire Ecologique im Zentrum, hast aber gleichzeitig natürlich auch die Casquette als zukünftige Försterin. Welche Rolle spielt denn Wald in deinem zukünftigen Aufgabengebiet? Wie hängt das zusammen sozusagen? Welche Rolle spielt ein Förster für den Wald und für den Schutz des Waldes?
Also der Förster, der bewirtschaftet auf einer Seite den Wald, also das ist so die Nutzfunktion des Waldes, aber es gibt auch ganz andere wichtige Funktionen des Waldes. Und dazu spielt die Erholung eine Rolle. Dazu gibt es verschiedene Maßnahmen, wie man einen Wald gestalten kann. Darüber hinaus, in Bezug auf den Klimawandel, hat der Wald immer mehr Bedeutung, weil er reinigt die Luft, er absorbiert auch CO2, und das kann natürlich durch einen Förster gesteuert werden. Immer mehr gibt es natürlich auch die Probleme mit Städten, dass in Städten zu wenig Bäume gibt. Auch dafür spielt ein Wald, der zum Beispiel stadtnah ist, eine wichtige Rolle, um für eine Absenkung der Temperatur zu gewährleisten in der Stadt. Es gibt Austausch von der Luft in der Nacht. Genau. Viele Kinder, denke ich, denken erstmal an den Lebensraum an sich für Pflanzen und Tiere und die Schutzfunktion in den Bergen vor allem. Lärmschutz, okay, das wäre auch in der Stadt möglich, aber Bodenschutz, Lawinenschutz und Erosionsschutz.
Vielleicht reden wir nochmal über die ganz persönliche Bedeutung dieses Tages für dich. Du hast ja eben schon erwähnt, du bist jetzt als Deutsche in Frankreich im Rahmen deines internationalen Freiwilligendienstes. Du hast schon ein bisschen über die möglicherweise unterschiedliche Bedeutung dieses Tages in Deutschland und in Frankreich gesprochen. Persönlich für dich, welche Bedeutung hat dieser Tag, der internationale Tag des Waldes? Auch natürlich vor dem Hintergrund, dass du dich in Zukunft beruflich auch natürlich mit dem Thema Wald weiter auseinandersetzt.
Also für mich ist es einfach wichtig, auch als Waldpädagogin, dass ich die Arten der Bäume in Fokus stellen möchte und natürlich das Wissen auch der Öffentlichkeit übermitteln oder weitergeben möchte. Und in Zukunft wird das mein Arbeitsalltag sein, im Wald zu arbeiten und diesen auch zu bewirtschaften, im Sinne der Allgemeinheit und auch für die Zukunft.
Eva, vielleicht kommen wir nochmal zurück auf das, was du vorhin gesagt hast, nämlich es gibt ja dieses Zusammenspiel zwischen dem Internationalen Tag des Waldes und dem Tag des Baumes. Wann genau ist denn dieses zweite wichtige Datum, wenn es um Waldschutz geht oder überhaupt um Schutz eben des Lebensraumes, jetzt in dem Fall des Waldes?
Also der Tag des Baumes, der findet am 25. April statt, und der wurde zum ersten Mal in Deutschland durch eine Pflanzung eines Ahornbaumes 1952 durch den Bundespräsidenten durchgeführt. Und dieser Tag, ja, es gibt in Deutschland zum Beispiel auch diesen Baum des Jahres, und das wird auch jedes Mal dann mit einer Waldkönigin dann gebührt quasi.
Ich würde sagen, das vertagen wir auf die Sendung Hallo Nantes des Monats April, wenn eben es dann auch soweit sein wird, dass wir direkt über dieses Datum sprechen können. Bevor es soweit ist und bevor wir in die erste Kaupause gehen, Eva, würde ich dich gerne bitten, dass du die Musik ankündigst und vielleicht auch noch kurz erwähnst, warum du sie ausgewählt hast. Denn diese Musik hat ja einen engen Bezug zu deiner Ausbildung als Försterin und Waldpädagogin.
Das nächste Lied wird das Lied Holz sein von der Band 257ers. Und dieses Lied wurde aufgenommen mit einem Video über mein Studium und hat deswegen eine wichtige Rolle während meines Studiums eingenommen, weil es einfach über die Nutzung des Holzes geht und die Bedeutung.
Ich um mein Holz. Ich um mein Holz.
Okay, der Song beginnt und er bekommt ein Thema.
Ich um mein Holz.
Und das Thema heute, es heißt Holz.
Ich um mein Holz.
Holz sieht sehr schön aus, Holz ist vielseitig.
Ich um mein Holz.
Du kannst es verbrennen, du kannst es sägen.
Ich um mein Holz.
Ja, wenn du es verbrennst, dann spendet es Wärme.
Ich um mein Holz.
Aber wenn du es sägst, dann nicht.
Und jetzt mal alle in das Wort, ja.
Ich um mein Holz, ich um mein Holz. Holzi, holzi, holz. Ich um mein Holz, ich um mein Holz.
Ich um mein Holz,
mein Holz. Ich um mein Holz, ich um mein Holz. Holzi, holzi, holz. Ich um mein Holz, ich um mein Holz.
Ich um mein Holz,
mein Holz. Ich um mein Holz, best friends forever. HDGDL, wir sind unzertrennlich. Unverständlich, warum heutzutage nicht jeder Besitzer eines wunderbaren Exemplares Holz sein will.
Und nicht nur, weil man es sich wunderschön ins Wohnzimmer stellen kann. Nein, man kann es auch lackieren.
So, und jetzt nochmal alle in sich's Wut, ja.
Ich um mein Holz, ich um mein Holz. Holzi, holzi, holz. Ich um mein Holz. Ich um mein Holz,
ich um mein Holz,
mein Holz. Ich um mein Holz, ich um mein Holz. Holzi, holzi, holz. Ich um mein Holz, ich um mein Holz.
Ich um mein Holz, mein Holz.
Mit Holz kann man voll guten Staudamm bauen. Und wenn der Staudamm bricht, ihm auch vertrauen. Denn das ist crazy, dieses Zeug rettet nämlich Leute wie die Baywatch-Schlittchen oder dieser David Hasselhoff. Du hast ein Plazy-Pad aus Gold, ich bin auf Kettensäge stolz. Der Mahagoni-Proll, ich bring kein Preschwein unters Volk. Leather-Stakes am Holz vor Gebrauchsgegenstände. Es beginnt ein neues Leben, wenn dein Baumleben endet.
Meine Bank, mein Tisch, meine Treppe, meine Besen, meine Vase, dein Zuhause, mein Kopf. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt ist der schwerste und der heftigste Stock.
Put your hands in the air!
Ich um mein Holz, ich um mein Holz. Holzi, holzi, holz. Ich um mein Holz, ich um mein Holz.
Ich um mein Holz,
mein Holz. Ich um mein Holz, ich um mein Holz. Holzi, holzi, holz. Ich um mein Holz, ich um mein Holz.
Ich um mein Holz,
mein
Holz.
Hallo Nantes.
Auf Euradio Nantes.
Vous êtes donc sur, toujours sur Euradio Nantes pour l'émission mensuelle du Centre culturel franco-allemand Hallo Nantes. Aujourd'hui, avec moi sur le plateau, mes collègues Jonas Stübner, Garance Thomas et Eva Fuchs. Moi-même, je suis Martin Krechting. Dans une première partie, on avait parlé avec Eva de la journée internationale de la forêt jeudi 21 mars. Et dans cette deuxième partie, on va attaquer un sujet culturel, qui est le sujet du voyage des adhérents à Leipzig cette année. Peut-être en introduction, il faudrait rappeler que le CCFA fait partie du Centre culturel européen, donc avec trois autres centres binationaux, et chacun des centres propose quasiment tous les ans donc un voyage, voire plusieurs voyages pour les adhérents dans une destination du pays auquel il est consacré. Et pour nous, ça sera donc une destination en Allemagne. Et le choix a été trouvé de faire un voyage à Leipzig. Et c'est ma collègue Garance Thomas qui est en train de préparer ce voyage-là. Et Garance, peut-être dans un premier temps, on peut déjà dire ce choix de Leipzig, pourquoi y aller? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour aller à Leipzig?
Alors, il faut savoir que Leipzig, en Allemagne, c'est un peu considéré comme le nouveau Berlin pour son côté alternatif, alors que Berlin a aujourd'hui tendance un peu à s'embourgeoiser. Donc Leipzig est particulièrement dynamique, mais aussi riche sur le plan culturel et historique. C'est par exemple le berceau historique de l'édition allemande depuis le XVIe siècle, mais c'est aussi un important foyer universitaire, puisqu'il s'agit de la deuxième université d'Allemagne qui a été créée après Heidelberg en 1409. C'est aussi une ville marchande de par son histoire, mais également mélomane depuis des générations, puisque Bach, Mendelssohn ou encore Schumann et Wagner y ont vécu. Enfin, cette ville a joué vraiment un rôle majeur dans la chute du mur de Berlin, puisque c'est là qu'ont germé les premières manifestations de 1989. Donc, ce qu'on propose aux personnes qui vont prendre part à ce voyage, c'est de diviser le voyage en quatre thèmes, qui seront la musique, le domaine de la littérature et l'édition, l'histoire et enfin les arts plastiques.
Si on reprend le thème de la thématique de la musique, tu as déjà dit en fait les nombreux compositeurs qui sont passés par Leipzig. Ça, c'est un peu l'histoire de la musique. Si, alors déjà, peut-être si tu veux en dire quelque chose de plus, mais aussi dire aujourd'hui la musique, elle a quelle place en fait à Leipzig. Est-ce que voilà.
Alors aujourd'hui à Leipzig, la musique joue encore un rôle vraiment important parce qu'il y a des salles de spectacle qui datent de la RDA et qui sont encore en activité aujourd'hui. Donc on a par exemple le Neues Gewandhaus qui a été construit en 1981 et dans lequel se jouent de nombreux concerts et qui a son propre orchestre. On a aussi un opéra, l'Opernhaus, qui a été construit en 1950. Et puis on a également des institutions beaucoup plus anciennes. Par exemple, on a le Thomaner Chor, qui est un chœur de jeunes garçons âgés de 9 à 18 ans, donc 100 garçons, qui existe depuis 1212 et qui a été dirigé par Bach pendant 27 ans et qui joue encore, enfin qui se produit puisqu'il chante plutôt encore toutes les semaines dans l'église Saint-Thomas à Leipzig.
Alors on voit déjà en fait côté historique, il y a plein de choses à voir, à écouter en fait à Leipzig. Si on passe dans le domaine de l'histoire, donc je crois que donc tu as déjà dit donc la chute du mur, une époque importante pour Leipzig du fait des Montagsdemonstration. Qu'est-ce qu'il y a à voir ou quelles traces sont à suivre à Leipzig de ce côté-là en fait du côté historique?
Alors déjà il y a une grande partie de la ville qui conserve des édifices baroques. On a par exemple une ancienne bourse de commerce ou encore une ancienne mairie baroque. Leipzig est aussi renommé pour ses passages couverts. On peut parler de Speckhof ou de Mädler Passage, qui datent notamment de la Belle Époque et qui sont particulièrement impressionnants. Enfin, on a différentes églises, l'église Saint-Thomas, où se produit donc ce chœur de garçons dont je parlais précédemment, mais aussi l'église Saint-Nicolas. On peut aussi parler du musée sur la Stasi ou encore d'un café qui est l'un des plus anciens d'Europe. Donc voilà, vraiment beaucoup de choses à faire sur le plan historique également.
Et tu parlais aussi du monde de l'édition et de la littérature. Donc dans ce domaine de la littérature, du monde de l'édition, quels sont les faits marquants de l'histoire de Leipzig et aussi de l'actualité de la ville?
Alors, on peut parler de l'édition et de la littérature. Tout d'abord parce que Goethe a cité Leipzig dans son œuvre. Par exemple, un des lieux de Leipzig qui existe encore, c'est une ancienne auberge qui s'appelle Lauerbachskeller et qui est évoquée dans Faust de Goethe, puisque Goethe a étudié à Leipzig. Il y a également la maison de Schiller, où il a écrit l'Ode à la joie, ou encore un des plus anciens musées du monde consacré aux livres, qui retrace l'histoire du papier, mais aussi évoque les nouveaux livres numériques, présente du matériel d'imprimerie ou encore des livres anciens. Donc c'est vraiment assez varié.
Alors maintenant, tu as déjà donné un éventail extrêmement riche des choses qu'on pourrait faire à Leipzig. Avant de parler de dates et un peu des choses plus concrètes, je crois que tu as réfléchi aussi à d'éventuelles excursions à partir de Leipzig pour un peu plus découvrir la région. Et après, on va passer avec Jonas à voir un peu peut-être l'atmosphère et puis aussi la vie étudiante en fait sur place.
Oui, alors une des excursions qui va être proposée, c'est une excursion sur une journée. Donc on propose différentes villes, mais celle qui semble avoir été retenue, c'est Erfurt, donc une ville de l'est de l'Allemagne, qui a un centre-ville médiéval et renaissance, avec une cathédrale qui est un chef-d'œuvre du gothique allemand. Et cette ville, Erfurt, donc, comprend aussi le plus long pont d'Europe, entièrement bordé de maisons et habitées.
Alors, Jonas, toi, ça fait 3 semaines que tu es à Nantes, en fait, venu directement de Leipzig et tu y es étudiant. Pour toi, aujourd'hui, la ville de Leipzig, c'est quoi, en fait? Quelle est l'atmosphère dans cette ville-là? Est-ce que c'est une ville jeune? Et comment la comparer peut-être par rapport à d'autres villes qui sont connues?
Ja, es ist auf jeden Fall eine junge Stadt. Wir haben neben der Universität zum Beispiel noch sehr viele andere Hochschulen oder auch Berufsschulen, weswegen wir einen hohen Anteil, fast ein Drittel von wirklich auszubildenden Studierenden haben. Dadurch ergibt sich zwangsläufig natürlich eine Atmosphäre, die für junge Studenten wie mich ganz interessant sind. Nichtsdestotrotz, Garance hat es bereits erwähnt, gibt es sehr viele Kulturmöglichkeiten, die vor allem solche eingeborenen Leipziger, ich nenne da immer ganz gerne meine Oma, wahrnehmen und schätzen. Und ich finde die Dynamik sehr gut, weil das dann so Städten sind, wo sich alt und jung auch trifft und man gemeinsam sich ja über Dinge austauschen kann. Und es gibt ja keine Probleme jetzt irgendwie, ist also altersbedingt, sondern die Stadt ist wirklich offen für alle. Verglichen mit anderen Städten würde ich vielleicht sagen, dass einfach in Leipzig diese Dynamik, die entstanden ist in den letzten Jahren, die man kann man auch fassen oder erkennen in verschiedenen ja, Stadtteilen, die sich weiterentwickelt haben. Vor allem haben wir in letzter Zeit auch einen relativ großen Einfluss von Studierenden aus ganz Deutschland, was auch nicht schlecht ist. Und von daher entwickelt sich gerade, wie ich finde, eine sehr interessante Kultur, die sich vor allem im Sommer immer zeigt, weil dann viel Fahrrad gefahren wird. Man sieht viel, jedes Wochenende sind verschiedene Sachen, die draußen zu sehen und zu erleben sind, ja.
Jonas, tu as déjà dit, donc le vélo a sa place à Leipzig. Maintenant, si on se rappelle la situation de Berlin après la chute du mur, notamment du côté français, beaucoup de personnes ont remarqué finalement les endroits où il n'y avait pas de bâti. Donc beaucoup d'endroits qui étaient, où il n'y avait pas encore de construction et donc une ville assez verte. Est-ce que Leipzig aussi est une ville très verte? Tu dis déjà, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur, beaucoup de vélos dans la ville, donc j'imagine aussi beaucoup d'espaces de verdure.
Genau, vielleicht wenn man mit den Studierenden anfängt, bei uns ist es so, dass man sich häufig vor allem im Sommer auch in Parks trifft und es ist sehr einfach einzufinden, weil es viele gibt. Man hat ja verschiedene grüne Lungen, so werden sie genannt, also kleine Garteneinheiten mit vielen Schrebergärten zum Beispiel. Und die sind manchmal, wenn man nicht aus Leipzig kommt, an Orten, wo man sie gar nicht erwartet, dass man direkt vom Zentrum an hat man auf einmal so eine kleine Gartenanlage. Aber rund um Leipzig herum vor allem ist in letzter Zeit natürlich extrem viel entstanden. Man hat im Süden das Leipziger Neuseenland, was sehr, sehr schön ist. Man muss folglich in Leipzig, wenn man das Grüne sucht, nicht lange suchen, sondern man kann es schnell finden, ja.
Merci beaucoup Jonas. Et maintenant, si ça vous a donné envie de partir à Leipzig, Garance, il faudrait qu'on parle des détails, des dates du voyage, du prix et de combien on fait pour s'inscrire, en fait, pour participer à ce voyage.
Alors, le voyage aura lieu du 27 mai au 2 ou 3 juin. Pour s'inscrire, il suffit d'envoyer un mail à notre adresse Gmail que vous pouvez trouver sur le site internet du CCFA. Au niveau des tarifs, les tarifs vont de 450 à 650 euros. Tout dépend du type d'hébergement que vous allez choisir, puisqu'on propose à la fois un hébergement en auberge de jeunesse, mais aussi un hébergement en chambre d'hôtel, double ou simple. Et en fonction également de votre participation aux excursions ou aux visites.
Alors, merci beaucoup. Donc, on espère que ça a donné envie aux auditrices, aux auditeurs de participer à ce voyage-là. Et pour finir, Jonas, je crois que tu nous as sélectionné une musique qui nous vient directement de Leipzig.
Genau so ist es. Und zwar sind es die Prinzen, eine sehr bekannte Band aus Leipzig. Und wir hören jetzt einfach mal in einen der bekanntesten Hits von ihnen namens Deutschland rein.
Wetten, das erfunden. Vielen Dank für die schönen Stunden. Wir sind die freundlichsten Kunden auf dieser Welt. Wir sind bescheiden, wir haben Geld. Die allerbesten in jedem Sport. Die Steuern hier sind Weltrekord. Bereisen Sie Deutschland und bleiben Sie hier. Auf diese Art von Besuchern warten wir. Es kann jeder hier wohnen, dem es gefällt. Wir sind das freundlichste Volk auf dieser Welt.
Deutsch, Deutsch, Deutsch. Deutsch.
Nur eine Kleinigkeit ist hier verkehrt, und zwar, dass Schumacher keinen Mercedes fährt.
Mercedes fährt.
Das alles ist Deutschland, das alles sind wir. Es gibt es nirgendwo anders, nur hier, nur hier. Das alles ist Deutschland, das sind alles wir. Wir leben und wir sterben hier.
Auf Deutschland ein und mancher findet es geil, ein Arschloch zu sein. Es gibt manchen, der sich gern über Kanaken beschwert und zum Ficken jedes Jahr nach Thailand fährt. Wir lieben unsere Autos mehr als unsere Frauen, denn deutschen Autos können wir vertrauen. Gott hat die Erde nur einmal geküsst, genau an dieser Stelle, wo jetzt Deutschland ist. Wir sind überall die Besten, natürlich auch im Bett und zu Hunden und Katzen besonders nett.
Das alles ist Deutschland, das alles sind wir. Es gibt es nirgendwo anders, nur hier, nur hier. Das alles ist Deutschland, das sind alles wir. Wir leben und wir sterben hier.
Wir sind besonders gut im auf die Fresse hauen, auch im Feuer legen kann man uns vertrauen. Wir stehen auf Ordnung und Sauberkeit, wir sind jederzeit für den Krieg bereit. Schönen Gruß an die Welt, seht es endlich ein, wir können stolz auf Deutschland, Deutschland, Deutschland.
Schwein, 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 Schwein. Das alles ist Deutschland, das alles sind wir. Es gibt es nirgendwo anders, nur hier, nur hier. Das alles ist Deutschland, das sind alles wir. Wir leben und wir sterben hier. Das alles ist Deutschland, das alles sind wir. Es gibt es nirgendwo anders, nur hier, nur hier. Das alles ist Deutschland, das sind alles wir. Wir leben und wir sterben hier.
Hallo Nantes.
Auf Euradio Nantes.
Vous êtes donc toujours sur Euradio Nantes pour cette troisième partie d'émission Hallo Nantes, l'émission mensuelle du Centre culturel franco-allemand. Après les deux premières parties, je suis maintenant au téléphone avec Anja Thomas. Bonjour.
Bonjour.
Anja Thomas qui a fait une conférence les 25 et 26 février dernier à l'Université de Nantes, à la Faculté de droit de sciences politiques. Et aujourd'hui, ce sera l'occasion de revenir sur cette conférence, une conférence qui était une conférence en vue des élections européennes du mois de mai. Et dans un premier temps, Anja, on avait parlé avec toi de ton sujet de thèse. Alors, peut-être déjà tu peux nous rappeler quel était justement ton sujet de thèse et ensuite aussi te raconter un peu ton parcours puisque tu as fait ta thèse en co-tutelle.
Bah, tout d'abord, merci beaucoup de cette invitation et de cette occasion de revenir sur les discussions que nous avons eues à Nantes il y a deux semaines. Mon sujet de thèse traitait du Bundestag et de l'Assemblée nationale en matière européenne et posait la question, est-ce que les deux chambres ont, en fin de compte, les mêmes activités en matière européenne au cours ou ont eu les mêmes activités au cours de l'intégration européenne? Est-ce que nous pouvons voir des convergences en ce qui concerne ce que font les députés français et ce que font les députés allemands, ou est-ce qu'au contraire, nous trouvons des divergences? Ça, c'était grosso modo mon sujet de thèse.
Ben, voilà un sujet qui est parfait pour une radio européenne comme Euradio. Et donc, du coup, j'ai dit tout à l'heure, donc, tu as fait ta thèse dans le cadre d'une co-tutelle franco-allemande. Qu'est-ce que c'est que ce dispositif d'une co-tutelle?
Une co-tutelle est un dispositif dans lequel un doctorant peut effectuer une thèse à deux universités de deux pays différents. À la base, la co-tutelle, comme signifie le nom, elle s'applique à la France et à l'Allemagne, mais il y a aussi des co-tutelles avec d'autres pays de l'Union européenne. Dans une co-tutelle, le doctorant ou la doctorante doit les deux universités dans lesquelles le doctorant ou la doctorante effectue sa thèse doivent se mettre d'accord sur ce qu'on appelle un contrat de co-tutelle, c'est-à-dire un contrat qui reprend les règlements des deux institutions pour en faire un cursus commun de doctorat. Ce qui est important dans les co-tutelles, c'est que ce contrat, il doit respecter les règlements universitaires et nationaux des études doctorales des deux pays, et donc le doctorant, il est vraiment réellement inséré dans les études doctorales des deux pays. Dans mon cas, de l'Allemagne avec l'université de Cologne et la France avec Sciences Po Paris, qui étaient mes deux institutions de co-tutelle.
Alors, ce qui serait intéressant à savoir dans ce cas-là, ce serait évidemment de savoir est-ce que l'harmonisation des systèmes universitaires des deux pays favorise en fait l'inscription dans le cadre d'une co-tutelle, ou est-ce qu'il y a toujours des divergences fortes qui se font donc ressentir quand on rédige ce contrat de co-tutelle? Et bien entendu aussi de savoir pourquoi toi tu as choisi ce parcours de co-tutelle qui, j'imagine, est aussi, notamment en matière administrative, un surplus de travail.
Oui, tout à fait. Donc comme toujours dans les processus de coordination dans tout ce qui concerne la politique de l'éducation, sur le terrain, les choses sont plus compliquées. Donc, une co-tutelle peut être un vrai casse-tête parce qu'il faut vraiment respecter les règles des deux universités. Il faut faire valider le doctorat au fond dans chacune des universités presque individuellement. Donc, par exemple, la composition du jury de soutenance peut être un vrai sujet, un peu de soucis à la fin de la thèse, parce qu'il faut bien respecter les législations nationales des deux pays. Mais en même temps, c'est une aventure qui est évidemment très avantageuse sur le plan sur le plan intellectuel, parce que dans une co-tutelle, on a par définition deux directeurs de thèse ou deux directrices de thèse, donc deux personnes qui viennent avec un bagage intellectuel très différent, qui suivent le travail de la doctorante ou du doctorant. Et on est aussi inséré à la fois dans deux systèmes universitaires très différents, et on comprend, parfois avec un peu d'effort, mais on comprend les logiques de fonctionnement des deux systèmes universitaires et pourquoi. Qu'est-ce qui sont les logiques? Pourquoi parfois ça coince? Mais on comprend aussi les logiques de raisonnement des deux communautés académiques. Et en fin de compte, les recherches sont fortement enrichies par les deux perspectives qui sont souvent sur un même sujet très différent des deux côtés du Rhin.
Alors, peut-être pour tout de suite en revenir à ton sujet de thèse, justement, puisque deux systèmes, dans ce cas de la thèse, c'était deux donc parlements. Tu as travaillé sur le rôle des parlements nationaux par rapport aux politiques européennes. Est-ce que tu pourrais peut-être revenir rapidement là-dessus et dire quel rôle jouent ces parlements nationaux aujourd'hui dans le système politique de l'Union ?
Les parlements nationaux, ils jouent de manière générale un rôle de plus en plus fort dans les procédures de décision de l'Union européenne. On peut dire grosso modo que jusqu'à la fin des années ou jusqu'au début des années 90, on va dire, les parlements nationaux n'avaient pas un rôle très important dans tout ce qui était décision européenne dans les communautés européennes. Parce que les parlements nationaux étaient dépendants des informations sur les négociations au Conseil des ministres, par exemple, qu'ils recevaient à travers leur gouvernement, et les gouvernements, ils avaient souvent un intérêt à ne pas trop faire participer leur parlement, et encore moins leur opposition à la maison à certaines décisions. Mais peu à peu, les parlements ont acquéri un rôle de plus en plus important, aussi avec le fait que nous avons vu que nous peinons encore aujourd'hui en Europe d'avoir des vrais débats trans-européen à travers ce qu'on appelle en sciences politiques un espace public européen, c'est-à-dire des médias qui nous disent aussi ce qui est discuté en Italie, ce qui est discuté en Roumanie, qui nous font comprendre que pourquoi les Britanniques voient un sujet A, B ou C d'une manière ou une autre. Euradio Nantes est certainement une initiative dans ce sens. Mais encore aujourd'hui, nous n'avons pas ces débats transnationaux. Et ça se reflète aussi dans le fait que la participation aux élections européennes était en décroissance. Actuellement, nous avons probablement un taux de participation. Nous allons avoir un taux de participation un peu plus haut, mais le Parlement européen peinait un tout petit peu à asseoir sa légitimité électorale. Et donc, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé, à travers les différents traités, de renforcer les parlements nationaux, notamment avec le traité de Lisbonne, qui venait après l'échec du traité constitutionnel, qui a introduit un vrai rôle pour les parlements nationaux dans les procédures législatives de l'Union européenne, pour assurer le fait que les parlements nationaux puissent faire le relais entre les citoyens et les institutions européennes d'une certaine façon, parce qu'ils sont plus proches, les parlementaires nationaux sont plus proches aux débats nationaux.
Alors, puisque là tu as parlé un peu de l'historique aussi, et aujourd'hui, comment donc, si tu devais aussi un peu insister rapidement peut-être, pour avoir le temps encore de parler d'autres choses après, sur le rôle, comment le Bundestag et l'Assemblée nationale se saisissent en fait de ce rôle de construction des politiques européennes, quelle différence observe-t-on, peut-on observer ?
Oui, ce que j'ai pu observer dans ma recherche, ça c'est effectivement une question très très intéressante et à mon sens centrale, c'est que nous assistons de manière un peu paradoxale à des divergences de manières de faire, si tu veux, la participation européenne dans les parlements nationaux. Ce que j'ai pu observer dans ma recherche sur l'Assemblée nationale et le Bundestag est le fait que, on va dire jusqu'aux années 90, milieu des années 90, fin des années 90, dans les deux parlements, les parlementaires parlaient beaucoup de contrôle de ce que les gouvernements font dans le Conseil des ministres. Donc un vrai contrôle des gouvernements nationaux dans leur prise de décision européenne. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que c'est ce que font en réalité les deux parlements, le Parlement français et le Parlement allemand, devient de plus en plus différent. On peut grosso modo dire que le Bundestag continue effectivement à focaliser sur le contrôle de tout ce qui est exécutive européenne, c'est-à-dire à la fois le Conseil des ministres, mais aussi la Commission européenne. Donc la propre exécutive dans le Conseil des ministres et la Commission européenne comme exécutive européenne. Pendant que l'Assemblée nationale a trouvé beaucoup plus un rôle de dialogue à long terme avec les institutions européennes, beaucoup plus avec le Parlement européen. Avant, il y avait très peu d'échanges entre l'Assemblée nationale et le Parlement européen. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'échanges avec des réunions communes, avec des sessions des commissions européennes, par exemple, ou d'autres commissions communes. Et donc, ce qu'on observe, pour le dire en une phrase, c'est que à mesure que les parlementaires se saisissent de l'Europe dans les deux chambres nationales, ce qu'ils font en matière européenne devient aussi de plus en plus semblable au rôle que les deux parlements jouent au niveau national. Et il faut savoir que les parlements, même si nous avons des systèmes parlementaires dans l'Union européenne qui ont tous un parlement, qui ont donc le même intitulé, mais ces parlements, ils font pas du tout les mêmes choses en priorité au niveau national. Au Bundestag, les députés vont plutôt faire un contrôle d'experts de ce qui se fait dans le ministère, pendant que les députés à l'Assemblée vont être plus focalisés sur relayer ce qui se dit dans la circonscription par les électeurs envers le gouvernement. Donc nous retrouvons aujourd'hui ces deux rôles aussi pour les affaires européennes.
Anja, mit der Bitte um eine kurze Antwort, vielleicht noch eine letzte Frage und die dann auf Deutsch. Im Moment in der Aktualität der deutsch-französischen Politik steht jetzt ja auch die Unterzeichnung des neuen deutsch-französischen Vertrages aus Aachen. Was hat der denn für eine Bedeutung für genau die Rolle der nationalen Parlamente und der nationalen Parlamentarier Und damit würde ich dann gerne mit dir das Interview auch schließen.
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, denn parallel zum Aachener Vertrag haben Assemblée Nationale und Bundestag ein Parlamentsabkommen beschlossen. Das wurde letzten Mittwoch im Bundestag abgesegnet. Und es wird nun eine neue parlamentarische Versammlung bestehend aus 50 französischen Parlamentariern und 50 Parlamentariern des Bundestages geben, deren Aufgabe es eben sein wird, die Ausführung des Vertrages von Aachen ganz eng zu überwachen und also sozusagen die beiden Regierungen immer wieder daran zu erinnern, dass es den Vertrag von Aachen gibt und dass das eben nicht nur leere Worte bleiben sollen, sondern dass wir hier eine reelle, stärkere deutsch-französische Kooperation gerade im Europabereich haben sollen.
Anja Thomas, vielen herzlichen Dank für das Interview. Ich erinnere noch mal kurz daran, je rappelle que tu étais en conférence à l'Université de Nantes à la Faculté de droit et de sciences politiques le 25 et 26 février dernier et actuellement tu es fellow à l'Université d'Oxford. Merci beaucoup et nous on se retrouve après la musique pour la quatrième et dernière partie de l'émission Hallo Nantes.
Wenn ich sage wie Blitz und Donner, sozusagen ohne Punkt und Komma.
Wenn ich sag so wie Pech und Schwefel, wenn ich sag so wie Herz und Seele, wenn ich sag für den Rest des Lebens, ist jedem klar, über was wir reden.
Ja Mann, denn allein seine Sau, vorbei ist die Zeit, der man keinem mehr traut. Falls sie dich fragen, bist du allein hier, sag ihnen nein, denn ich bin mit allen hier.
Wir sind unzertrennbar,
wir sind unverkennbar,
wir setzen uns ein Denkmal.
Uns alles miteinander teilen, denn nur zusammen ist man nicht allein. Komm, lass ein bisschen noch zusammenbleiben.
Wenn ich sag so wie Mann und Frau, zusammen so wie ja genau, zusammen so wie alt und grau, so wie Ups und Downs, bin ich abgehauen.
Zusammen so wie Arsch auf Eimer, zusammen so wie Fahrgemeinschaft, sozusagen maßgeschneidert, so zusammen war noch keiner.
Zusammen so wie wahre Freundschaft, zusammen wie Cousin und Vater, der ganzen Mannschaft ein Heiratsantrag.
Das mit uns geht weit zu.
Wir sind unzertrennbar,
wir sind unverkennbar,
wir setzen uns ein Denkmal.
Uns alles miteinander teilen, denn nur zusammen ist man nicht allein. Komm, lass ein bisschen noch zusammenbleiben.
Denn wir sind hier im Platz, stets zusammen wie Beats und Bass. Up the shot, fuck you must, weil nichts dazwischen passt.
Gibt's kein zu tief, zu flach, zu dies, zu das, zu nah, zu lang, denn wir bleiben zusammen.
An alle treuen Liebespaare, gute Freunde, viele Jahre. Es gibt kein Ich in diesem Wir, doch du siehst dich in diesem Wir.
La Familia, das Gefühl ist da, mach die Nacht zum Tag, bis zum Nachmittag, yeah!
Komm, wir feiern heute zu Samstag, yeah!
Zusammenbleiben.
auf Euradio Nantes.
Vous êtes donc toujours sur Euradio Nantes pour l'émission mensuelle du Centre culturel franco-allemand Allo Nantes. Et dans cette dernière partie de l'émission, je vais revenir sur une thématique là aussi du développement durable avec ma collègue Eva Fuchs que vous avez déjà pu entendre lors de la première partie de l'émission. On avait parlé, Eva, de la Journée internationale de la forêt. Cette journée du jeudi 21 mars 2019, enfin chaque année du 21 mars. Et là, on va parler de la journée du 22 mars qui, chaque année, la Journée internationale de l'eau. Es geht um den Internationalen Tag des Wassers. Eva, wie vorhin die gleiche Frage. Worum geht es dabei überhaupt? Was ist dieser Internationale Tag des Wassers?
Der Tag des Wassers ist ins Leben gerufen worden, auch wieder von der UNO, um auf die Bedeutung des Wassers als Lebensgrundlage für den Menschen und die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Zugang zum Wasser aufmerksam zu machen.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist der Unterschied zum Internationalen Tag des Waldes, dass es dort jedes Jahr ein ganz spezielles Thema gibt, was eben für jedes Jahr dann ausgesucht wird im Rahmen des Internationalen Tag des Wassers.
Genau. Also der Weltwassertag 2019 steht unter dem Motto Niemand zurücklassen, Wasser und Sanitärversorgung für alle. Und damit nimmt der diesjährige Wassertag auf den schwierigen Zugang zu Wasser und zu den sanitären Einrichtungen für besonders verletzliche Personen wie zum Beispiel Flüchtlinge oder Minderheiten ins Visier.
Wenn wir jetzt noch ein bisschen, du hast ja gerade gesagt, es geht einmal sozusagen, es werden ins Visier genommen, also verletzliche Personen, Minderheiten. Wahrscheinlich auf der anderen Seite ein anderer Aspekt ist eben Wasserknappheit. Das ist, wie geht man mit dieser begrenzten Ressource Wasser um? Was kann denn jetzt jeder Einzelne oder was können auch Staaten tun? An wen richtet sich dieser Tag? An Staaten, an jeden Einzelnen? Was kann jeder Einzelne, was können Staaten tun, um eben genau sorgsam mit dieser Ressource Wasser umzugehen?
Also es ist eigentlich, dieser Tag wurde ins Leben gerufen, dass eigentlich möglichst viele Menschen motiviert werden, etwas für die Umsetzung der Ziele, also den Zielen von der verabschiedeten 2030er Agenda für nachhaltige Entwicklung, sich da beteiligen. Das heißt, damals haben ja alle Staats- und Regierungschefs unterschrieben, sich dafür zu engagieren, um eben wasserbezogene Ziele und eben die Bedeutung sowie die Herausforderung zu informieren. Und die Staaten sind da aufgefordert worden, eben auch konkrete Aktionen auf nationaler Ebene durchzuführen. Also es gibt nicht nur die Staaten auch, sondern auch Vereine, Stiftungen und Wasserwirtschaftsämter zum Beispiel, die auch konkreter sich beteiligen.
Könntest du mal ein konkretes Beispiel geben, wie das zum Beispiel auf individueller Ebene oder auch Ebene eines Staates, egal, zum Beispiel in Deutschland, stattfindet? Was werden für Veranstaltungen angeboten zu diesem aus Anlass des Internationalen Tag des Wassers?
Also es werden zum Beispiel Konzerte organisiert, um Spenden zu sammeln für Wasserprojekte in Äthiopien. Das findet in Göttingen zum Beispiel statt. Auch, wie gesagt, schon diese Wasserschutzämter geben Einblicke in ihre Arbeit. Und eben auf wie wird die Qualität des Wassers geprüft, welche Maßnahmen stehen an, wie wird einfach gearbeitet und geben natürlich auch Ausstellungen für Schüler. Es gibt auch Vorträge, Poetry Slam oder Filmvorstellungen zu dem Thema Wasser, globalen Thema Wasser.
Eva, da sind wir eigentlich genau in dem, was auch deine Aktivität ist dieses ganze Jahr. Du bist ja als ökologische Freiwillige in einem Kulturzentrum. Wir versuchen ja die ganze Zeit eben über Kulturprojekte zu sensibilisieren für Herausforderungen der Nachhaltigkeit oder des Umweltschutzes. Jetzt ist ja noch eine andere Frage. Im Moment in Frankreich, aber in Deutschland meines Wissens auch, gibt es ja gerade eine große Diskussion überhaupt über Plastik. Plastik hat in Frankreich spielt insofern eine große Rolle, weil das Wasser in Frankreich normalerweise nicht in Pfandflaschen abgegeben wird, sondern immer noch in Plastikflaschen. Und es gibt eine große Diskussion darüber, Leitungswasser auszugeben. Jetzt ist es in Frankreich so, wenn man ins Restaurant geht, dass man eigentlich jederzeit Leitungswasser bekommen kann. Ist das auch eines der Themen, die bei diesem Weltwassertag eine Rolle spielen? Genau der Umgang mit Wasser und Leitungswasser als sozusagen Trinkwasser?
Ja, und ich denke auch, dass da die EU-Kommission genau diesen Tag auch irgendwie genutzt hat, um jetzt darüber wieder abzustimmen oder darüber zu diskutieren, ob man nicht eben das den Restaurant, dass Restaurants den Gästen kostenloses Wasser anbieten sollen, um das eben gesetzlich zu manifestieren.
Es gibt es ja genau in diesen Bereichen immer wieder Hinweise von Bewohnern, die sich dann zum Beispiel Sorgen machen über die Wasserqualität, sei es die Nitratbelastung, sei es Medikamentenbelastung. Was kann man genau diesen Leuten entgegnen? Ist Wasser eine Ressource, die ähnlich streng kontrolliert wird wie Lebensmittel? Oder welche Argumente gäbe es eigentlich noch dagegen, Leitungswasser als Trinkwasser zu nutzen?
Also Leitungswasser hat, glaube ich, den größten Standard, Qualitätsstandard oder die höchste Kontrolle auch in Deutschland. Und ich sehe da kein Problem, Leitungswasser täglich zu trinken und auf Plastikflaschen komplett zu verzichten.
Und warum meinst du, dass zum Beispiel dieses in Frankreich ja längst etablierte Prinzip, dass jeder Restaurantbesucher einfach sich ein Glas oder auch eine Flasche Wasser hinstellen kann mit Leitungswasser, ohne dafür zahlen zu müssen? Warum ist das eine Sache, die sich bislang zum Beispiel in Deutschland noch nicht hat durchsetzen können?
Ich denke, da viele Restaurants in Deutschland rechnen die Arbeit, die sie mit einem Glas Wasser anbieten, noch, das ist einfach noch, das ist extra kalkuliert, das ist nicht im Essen mitkalkuliert. Das heißt, wenn ich jetzt ein Glas Wasser bestelle im Restaurant, zahlt das Restaurant die Kosten für den Service, für die Spülmaschine, für das Wasser an sich. Und da sind viele noch nicht bereit, das zu bezahlen. Man kann das sicher auch, es gibt sicher Lösungen, wie man das ändern kann. Denn ich denke, der Grundgedanke, dass Wasser für jeden zur Verfügung gestellt werden soll, ist eigentlich wichtig. Also warum nicht? Das ist das wichtigste Gut, was wir haben auf der Erde. Und ja.
Eva, vielleicht kommen wir nochmal ganz zurück auf den Anfang der Sendung. Vorhin haben wir im ersten Teil über den Internationalen Tag des Waldes gesprochen und du hast gesagt, der Internationale Tag des Waldes hat zum Beispiel in Deutschland vielleicht gar nicht die Bedeutung, die der Tag des Baumes hat. Wie ist das mit dem Weltwassertag? Ist das wirklich ein Tag, der global wahrgenommen wird oder ist es da genauso ein Tag, der im Prinzip in Konkurrenz steht noch mit anderen Tagen, wie das jetzt zwischen dem Internationalen Tag des Waldes und des Baumes ist?
Nein, also dieser Tag ist hat immer mehr Bedeutung. Auch gerade nach dieser 2030er Agenda hat es eine massive, also es ist einfach mal geschrieben steht unter dieser Agenda, wir wollen das ändern und seitdem wird das jedes Jahr darauf aufmerksam gemacht und ja.
Jetzt nehmen wir mal an, unter den Zuhörerinnen und Zuhörern sind Leute, die diesen Tag ganz besonders, was könnte man irgendwie würdigen wollen, was wäre jetzt eine einfache Aktion jedes Einzelnen, um genau bei diesem Weltwassertag vielleicht einen Schritt in die Richtung zu machen, Wasserschutz oder nachhaltiger Ressourcenverbrauch von Wasser?
Also ich denke, ja, dass man Wasser sparen sollte, wo man nur kann. Also auch wenn wir das im Überfluss hier in Europa haben, ist es trotzdem ein wichtiges Gut, das wir nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten. Wir haben immer wieder im Sommer auch Dürren mittlerweile schon in Europa. Und wir wissen alle, dass es, ja, dass sich schnell ändern kann auch mal. Und also Wassersparen im Haushalt hat schon viel Auswirkungen, auch auf den Geldbeutel. Und dass man einfach seine Wasserflasche mitnimmt und mit Leitungswasser auffüllt, ist, glaube ich, der erste Schritt. Ja.
Eva, vielen Dank. Wir haben gesagt, heute waren zwei Beiträge zum Internationalen Tag des Waldes und zum Internationalen Tag des Wassers. Der Internationale Tag des Waldes am 22., am 21. März und der Internationale Tag des Wassers am 22. März. On va vous dire, on va vous retrouver dans un mois pour l'émission du mois d'avril du Centre culturel franco-allemand. Et là, il sera question, toujours avec toi, Eva, de la journée internationale de l'arbre, Internationalen Tag des Baumes. Pour l'instant, merci beaucoup à mes trois collègues, donc à Jonas Stübner, à Garance Thomas et à Eva Fuchs pour leur contribution pour l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre fidélité pour l'émission Hallo à Nantes du Centre culturel franco-allemand. On vous retrouve dès le 19 avril 2019 pour la prochaine édition de l'émission. Merci beaucoup.
Euradio Nantes et le Centre culturel franco-allemand vous ont présenté Hallo Nantes. Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur euradio.fr.
Euradio Nantes und das Deutsch-Französische Kulturzentrum präsentierten Ihnen Hallo Nantes. Wollen Sie mehr wissen? Gehen Sie auf euradio.fr.